Erfahrungen von Devotees. Leben mit Gott ist wirkliche Ausbildung. Ich bin nicht nach Indien gegangen, um Gott zu suchen. Ich ging, weil ich jung war, neugierig und ruhelos. Wie viele Suchende meiner Generation reiste ich auf dem Landweg und über Kontinente, gezogen von einer unwiderstehlichen Sehnsucht nach Gott. Auf meiner zweiten Reise wanderte ich nahezu ein Jahr lang durch Indien, besuchte Kathmandu, Goa und ungezählte andere heilige Pilgerorte. Ich traf wandernde Sadhus, deren Gegenwart etwas zutiefst Spirituelles in mir aufrührte. Ohne es wahrzunehmen, hatte in mir bereits eine Veränderung begonnen, sowohl innerlich wie äußerlich. Ich trug einen Dhoti, ein traditionelles indisches Gewand für Männer, hatte einen Sadhu-Beutel bei mir und meine Haut war so sonnengebräunt, dass Menschen mich manchmal fälschlich für einen Inder hielten. Ich traf mein Schicksal auf der Straße, die ich genommen hatte, um genau das zu vermeiden. Es war das Jahr 1970 und ich war 25 Jahre alt. Eines Tages in Bangalore, als ich auf einem vielbesuchten Markt stand, kam plötzlich ein Fremder zu mir und beharrte darauf, dass ich unbedingt Sai Baba und einen anderen Yogi sehen müsste. Ich war unwillig und weigerte mich. Ich hatte bereits verschiedene Ashrams besucht und dachte, dass ich inzwischen genug gesehen hätte. Doch das Schicksal hat seine eigenen Wege, um zu überzeugen. Ich begann zu trampen, wie immer. Und meine Reise brachte mich nach Hyderabad, nicht nach Madras, heute als Chennai bekannt, was eigentlich mein geplantes Ziel gewesen war. In der Nähe von Mudanhalli, nahe den Nandi Hills, stoppte ein amerikanisches Ehepaar seinen Minibus und bot mir an, mich mitzunehmen. Im Bus war eine große Fotografie eines Mannes mit einer ungewöhnlichen Frisur. Ich erinnerte mich daran, gedacht zu haben, dass er wie Jimi Hendrix aussieht. Sie erzählten mir, dass dies Satya Sai Baba sei und dass sie für die heilige Mahashivaratri-Feierlichkeiten am 6. März nach Puttaparthi fahren würden. Dies war ein bedeutendes Fest in Indien, das Fasten, Gesänge zum Lobpreis Shivas und das Wachbleiben während der ganzen Nacht mit sich brachte und große Menschenmengen anzog. Also fuhr ich mit. Selbstvertrauen ist am wichtigsten. Als ich ankam, entsprach nichts meinen vorgefassten Meinungen. Ich hatte gedacht, dass es so etwas wie eine kleine Kumbh Mela, eine hinduistische Pilgerfahrt, die alle 4 oder 12 Jahre stattfand, mit den größten öffentlichen Versammlungen auf der ganzen Welt sein würde, mit einer Versammlung von Sadhus und Asketen. Stattdessen fand ich normale Menschen, die still dasaßen. Ich schlief auf einer Strohmatte am Ufer des Sitravati-Flusses, badete in seinem Wasser und ging täglich zum Darshan. Doch mein Geist war in Aufruhr, bewegte sich zwischen Euphorie und Niedergeschlagenheit hin und her, besonders nachts. Zu der Zeit konnte ich mich überhaupt nicht auf Swamis äußere Form einlassen. Nach Mahashivaratri rief Swami am 13. März die Leute aus dem Westen zu einem Interview. Als ich dran war, sprach er privat mit mir über meine Gesundheit und mein ständiges Zögern, wenn es darum ging, Entscheidungen zu treffen. Er sagte, dass es mir an Selbstvertrauen fehlen würde, die bedeutendste Voraussetzung für einen spirituellen Aspiranten. Während er sprach, passierte etwas Merkwürdiges. Der Sturm in meinem Geist wurde plötzlich still. Es war, als würde ein tobendes Meer in vollkommener Stille umschlagen. Im Inneren fühlte ich, dass ich zu Hause angekommen war, als wären meine Mühen und Reisen jetzt vorbei. Asketisches Leben im Ashram. Damals war Puttaparthi ein winziges Dorf. Im Ashram gab es ein paar Schuppen für die Unterbringung, einen Mandir für die Verehrung und eine kleine Kantine. Ich schlief draußen in der Nähe des Meditationsbaumes, Vata Vriksha. Manchmal teilten wir uns zu 6 oder 7 einen kleinen Raum, wo wir unser Gepäck sicher unterbrachten, während wir die meiste Zeit auf der Veranda des Mandirs verbrachten oder unter freiem Himmel. Später, in Whitefield, lebte ich 2 Monate lang unter einem alleinstehenden Baum gegenüber dem Brindavan-Ashrams. Dieser Baum war unsere Zuflucht, unser Dach, unsere Adresse. Aber als die Studenten für ihre Semesterferien nach Hause fuhren, rief Swami uns in die Schuppen des Ashrams, wo der Unterricht stattfand. Später lud er uns in sein eigenes Zuhause in Brindavan ein, wo uns ein kleiner Raum gegeben wurde, nahe der Treppe, die zu seinem privaten Bereich im Obergeschoss führte. Aber wir benutzten ihn nur, um unsere Sachen dort abzustellen und schliefen weiterhin draußen. Es war eine intime und göttliche väterliche Geste, die zeigte, wie sehr er für uns sorgte, selbst bei den kleinsten praktischen Angelegenheiten. Swami behandelte uns junge Erwachsene aus dem Westen wie Kindergartenkinder, die Spiritualität lernen. An jedem Abend rief er uns zu sich, lehrte uns einfache Bhajans, erklärte indische Traditionen und offenbarte die tiefere Symbolik in den Epen, den Ramayana und der Mahabharata. Wir besaßen Enthusiasmus, aber keine Grundlage. Geduldig baute er diese Grundlage auf. Es gab Ablenkungen aufgrund der Dynamik in der Gruppe und es entstanden sogar Konflikte. Es war eine Herausforderung, diese ganzen Ablenkungen auszublenden und sich allein auf Swami zu fokussieren. Wertvolles Training für ein Leben als spiritueller Aspirant. Folge dem Herzen. Was mich am meisten beeindruckte, waren nicht Swamis Wunder oder Machtdemonstrationen. Es war die Freiheit, die er uns allen gab. Bei manchen Lehrern fühlt man sich überwältigt, als ob einem irgendwas aufgedrängt wird. Zum Beispiel war ich vorher in Ayodhya, wo ich eine tiefe Verbindung mit Lord Rama empfand. Doch innerhalb von 3 Tagen fühlte ich mich von den Bewohnern des Ashrams dazu gedrängt, ein Mönch zu werden. Wirklich, einige Meister waren nicht echt. Sie wollten westliche Schüler kultivieren und mit diesen Anhängern als Trophäen angeben. Bei Swami war das nicht so. Bei Swami fühlte ich mich innerlich frei, meinem Herzen zu folgen. Er war da, um mich zu leiten. Nichts wurde erzwungen. Viele Male fühlte ich, dass er in meinem Herzen selbst war. Ich wusste einfach, dass ich zu Hause war. Ich hatte mich einst von der Kirche abgewandt, aber in Indien öffnete sich mein Herz wieder für die Religion auf eine völlig neue Weise. Während dieser Monate entdeckte ich so gar das Christentum wieder. Swami forderte uns niemals auf, unseren Glauben oder unsere Tradition aufzugeben. Im Gegenteil, er sagte zu uns, dass wir fest und wahrhaftig zu unserer eigenen Kultur stehen und ihre Essenz wiederentdecken sollten. Einmal korrigierte er westliche Frauen, die indische Rituale um eine Ganesha-Statue herum imitierten und fragte sie, warum sie Bräuche nachahmen, die nicht wirklich ihre eigenen waren. Authentizität war wichtiger als blinde Imitation. Interviews und innere Stille. In diesem ersten Jahr segnete Swami uns mit nahezu 50 bis 60 Interviews. Es begann mit dem Lehren von Bhajans und dann lud er uns oft ein, um über spirituelle Themen zu sprechen. Für uns war das alles neues Territorium, die Symbolik von Krishna, Radha und so weiter und die tiefere innere Bedeutung all dessen zu verstehen. Es handelte vom Vergänglichen versus dem Ewigen, von Jiva und Paramatma, vom inneren Selbst und dem Geist. Einmal, als wir mit ihm sprachen, war es so, dass ich nur noch sehr wenig Geld hatte, vielleicht gerade mal ein paar Rupien. Als wir mit Swami zusammensaßen, drehte er sich plötzlich um und fragte, brauchst du Geld? Ich war perplex und konnte gar nichts sagen. Ich sprach selten in den Interviews. Seine Gegenwart überwältigte mich. Wenn er mich ansprach, fühlte ich mich wie ein Kaninchen vor einem Löwen, ehrfurchtsvoll und sprachlos. Ich hatte nicht wirklich irgendwelche Fragen oder Bemerkungen, die ich machen wollte. Es waren die anderen, die Fragen stellten, und ich hörte bereitwillig zu. Ich hatte mehr Kontakt zu ihm durch Träume und wurde durch Träume geführt, denn in Träumen fallen äußere Hemmungen weg und man ist einfach anders. Nach mehreren Monaten hatte ich einen lebhaften Traum, wo Swami und Sri Ramakrishna Paramahamsa zu einer Form verschmolzen. Über eine lange Zeit war ich ein Bewunderer von Sri Ramakrishna gewesen. Nach diesem Traum wurde Swami wie ein Sadguru oder Gott für mich. Am nächsten Tag fühlte ich mich zum ersten Mal bereit, mich niederzubeugen und seine Füße zu berühren. Ich hatte mir selbst versprochen, niemals Rituale zu imitieren, es sei denn, dass sie aus meinem Inneren heraus entstanden. Jetzt wollte ich seine Füße wirklich berühren. Einheit mit dem Universum. Die wichtigste Botschaft, die er mir übermittelte, war, wahrhaftig zu mir selbst zu stehen. Imitiere nicht. Jede Person muss eine eigene, einzigartige Beziehung zum Göttlichen haben. Dies wurde deutlich, als unsere eng verbundene westliche Gruppe zu zerfallen begann. Konflikte entstanden, unterschiedliche Interpretationen verbreiteten sich. Ich erkannte, dass spirituelles Leben nicht kollektiv durch Imitation gelebt werden kann. Es muss authentisch gelebt werden, individuell und persönlich. Irgendwann habe ich sogar Puttaparthi verlassen und fuhr nach Kerala, da ich dachte, dass meine Zeit dort vorbei sei. Doch ich träumte in jeder Nacht von Swami. Schließlich verstand ich, dass noch nichts vorbei war. Als ich zurückkam, machte ich eine tiefgreifende Erfahrung und auch dies vertiefte meine Beziehung zu Swami. Ich saß auf dem Dach von Rajmatas Haus im Ashram. Während der Meditation bemerkte ich, dass selbst grundlegende Konzentration sehr schwierig für mich war, geschweige denn die nächsten Stufen, Kontemplation und Meditation. Doch als ich mich zurücklehnte und mich entspannte, fühlte ich plötzlich, wie etwas über mich kam. Plötzlich war alles weg, mein ganzer Geist war verschwunden. Ich hatte ein Gefühl von vollständiger Einheit mit dem ganzen Universum. Es hielt nur für eine kurze Zeit an. Aber man kann solche Dinge nicht in Zeiteinheiten messen. Manchmal sind es nur Sekunden, aber die Auswirkungen dessen halten ein Leben lang an. Innere Erfahrung jenseits der Form. Eine andere frühe Erfahrung machte ich, während ich im Darshan saß und ihn in einiger Entfernung gehen sah. Plötzlich fühlte sich alles weit weg an. Ich kannte immer noch seine physische Form sehen, aber das schien unbedeutend zu sein. Was mich stattdessen erfüllte, war ein intensives inneres Gefühl des Verschmelzens. Etwas, was ganz und gar im Inneren geschah, ohne eine Beziehung zur physischen Form. Erfahrungen wie diese veränderten langsam mein Verstehen. Zuerst sah ich ihn nur als Führer. Die Idee, dass er Gott oder Avatar ist, war mir fern. Spirituelles Verstehen reifte und entwickelte sich allmählich wie eine Frucht an einem Baum. Er nannte uns junge Erwachsenen aus dem Westen Amerikaner, egal woher wir kamen, und manchmal nannte er uns scherzhaft Rowdies. Wir waren impulsive Suchende und er führte uns mit Humor ebenso mit Weisheit. Gnade wird an der inneren Veränderung gemessen. Später, auch als äußerer Kontakt mit ihm weniger häufig wurde, fühlte ich mich niemals verlassen. Träume, Intuition und Augenblicke von plötzlicher Klarheit führten mich auch weiterhin. Dies war der Augenblick, wo ich verstand, dass körperliche Nähe nicht spirituelle Nähe bedeutet. Göttliche Gegenwart verringert sich nicht bei räumlicher Entfernung. Wir sollten Gnade nicht an äußerlichen Zeichen messen, Interviews, Aufmerksamkeit, Anerkennung, sondern an der inneren Transformation. Wenn Angst abnimmt und Mut wächst, ist Gnade bereits am Werk. Ich hatte eine weitere Erfahrung der Angstüberwindung. Ich liebte Musik, hatte aber kein Gefühl für Rhythmus. Dennoch kaufte ich mir eine kleine Trommel und spielte darauf sehr leise während der Bhajans, ebenso um niemanden zu stören. Eines Tages schloss ich während der Bhajans meine Augen und fokussierte mich auf Swami. Plötzlich floss Energie durch mich und die Trommel spielte perfekt. Von dem Moment an konnte ich den Rhythmus halten. Meine Angst war verflogen. Ein anderes Mal bemalten wir Steinplatten mit seinen tiefgründigen Botschaften als Vorbereitung für seinen Geburtstag. Niemand von uns war ein Maler, dennoch ging es irgendwie. Es lehrte mich: Fange erst einmal an, seine Hilfe und Führung werden folgen. Später, Als ich aufgefordert wurde, Stoffbanner zu bemalen, beschloss ich aus Angst zu verschwinden. Genau dann kam Swami dort an und fragte mich, was machst du? Ich stammelte beschämt, doch die Botschaft hat mich innerlich getroffen. Lauf nicht weg von dem, wovon du denkst, dass du es nicht kannst. Mach weiter und tue es. Diese Lektion hat mein Leben geprägt. Ich hatte kein technisches Wissen, arbeitete dennoch später 15 Jahre lang in der Medienabteilung, übertrug und archivierte Aufnahmen für die Sai-Organisation. Mut beginnt, wo Selbstzweifel enden. Privileg und Demut. Im Jahre 1975, während der Feiern zum 50. Geburtstagsjubiläum, hatte ich das Privileg, Swami eine Geburtstagsgirlande im Namen der SSSIO Deutschland zu überreichen. 5 Jahre später, im Jahre 1980, tat ich es noch einmal. Zu der Zeit machte ich mir Sorgen, dass die Girlande zu klein war. Also kaufte ich noch eine und verband die beiden miteinander. Als ich sie über seinen Kopf legte, gab sie plötzlich nach und öffnete sich. Ich war schrecklich verlegen. Doch genau in diesem Augenblick stieg ein schöner Gedanke in mir auf. Es war, als würde er symbolisch die Mauer zerbrechen, die Deutschland in Ost- und Westdeutschland teilte. Dies geschah 10 Jahre später und mich war mir sicher gewesen, dass es geschehen würde. Er zeigte mir, was Liebe wirklich bedeutet, anderen zu dienen. Wenn wir selbstlos dienen, dienen wir Gott und letztendlich unserem eigenen, tieferen Selbst. Aber dienen braucht Urteilsfähigkeit. Wir müssen uns fragen, ob wir wirklich helfen oder lediglich eingreifen. Wirkliche Hilfe ermächtigt andere, sich selbst zu helfen. Für mich waren die größten Wunder nicht Visionen und Wunder. Es war die Liebe, die er ausstrahlte. Diese Liebe transformierte Leben, beginnend mit meinem. Wenn die Form verschwindet. Jahre später, als ich hörte, dass er seinen physischen Körper verlassen hatte, war ich nicht schockiert. Er hatte oft zu uns gesagt, wenn wir in den Westen zurückgingen und Schwierigkeiten gegenüberstehen würden, er immer bei uns sein und uns seine besondere Gnade gewähren würde. Ich erlaubte mir einen Tag des Trauerns. Dann kam innerlich ein Befehl. Swami ist im Innern. Klammert euch nicht an die äußere Form. Das Göttliche ist nicht auf einen Körper beschränkt. Zuerst kannte ich ihn nur als einen Führer. Allmählich verstand ich etwas Tiefergehendes. Etiketten wie Gott oder Avatar sind weniger wichtig als Erfahrung. Was wichtiger ist, das ist die Gegenwart, die ich einst äußerlich erfahren habe und die jetzt auf ewig in meinem Inneren lebt. Benno Wesener, Deutschland. Benno Wesener reiste im Jahr 1969 auf einer spirituellen Suche von Deutschland nach Indien. Nachdem er Swami getroffen hatte, lebte er von 1971 an für längere Zeiträume in Prasanthi Nilayam. Nachdem er nach Deutschland zurückgekehrt war, wurde er einer der früheren Pioniere beim Aufbau der nationalen Sai-Organisation. In der Zeit zwischen 1973 und 1975 gründete er die erste Bhajan-Gruppe in Nürnberg und im Jahr 1976 dort auch das erste deutsche Sai-Zentrum. Beruflich war er der Vorsitzende des Betriebsrats in einem Heim für Behinderte. Über die Jahrzehnte diente Herr Wesener der SSSIO in zahlreichen Führungspositionen auf regionaler sowie auch auf nationaler Ebene. Er organisierte das erste deutsche Sai-Retreat im Jahr 1980. Er diente als Zentrumsleiter im Nürnberger Zentrum, als nationaler Medienkoordinator und als Präsident des National Council von 2014 bis 2018.